HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Professor Heinz Acker und mit Sylvia Schwab. Herr Professor Acker, Sie sind Professor für Musik, genauer für Musiktheorie im Ruhestand. Sie sind Komponist, Sie sind Dirigent, Buchautor auch noch, ein Mann, der, wie Sie Ihre Familiengeschichte überschrieben haben, zwei Leben hat oder hatte. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, dann darf ich Sie auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier im Hessischen Rundfunk einmal sein darf. Ich als Heidelberger bin ich ein passionierter Hörer von SWR 2.
Das sollten Sie jetzt nicht sagen.
Nee, wenn ich jetzt hinzufüge, dass ich in allen meinen Radios zwei Sender eingespeichert habe. SWR 2 und HR 2. Das sind meine beiden Sender, die ich wahlweise verfolge und mir das Beste immer heraushole. Insofern ist auch Doppelkopf mir ein Begriff.
Ich sagte eben, zwei Leben heißt ja Ihre Familiengeschichte, auch Ihre Autobiografie. Und wir fangen einfach mal mit Ihrem ersten Leben an. Geboren wurden Sie 1942 in Hermannstadt, dem heutigen, wie wird's ausgesprochen?
Ja, Hermannstadt, Sibiu.
Sibiu, also wie man schreibt.
So wie man schreibt.
Das war mitten in den Kriegswirren. Ihr Vater fiel 1943 vor Stalingrad und Ihre Mutter wurde zur Zwangsarbeit in den Osten verschleppt. Das klingt jetzt nach einer sehr schwierigen Kindheit. Ist das richtig?
Das ist sicher richtig. Merkwürdigerweise habe ich es anders empfunden. Also wenn Sie von meinem Buch jetzt da ausgegangen sind, dann sollte der erste Titel dieses Buches eigentlich lauten »Mein guter Stern«. Und das klingt etwas verwunderlich, denn es sind nun wahrhaftig keine rosa Zeiten gewesen, in denen ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Wie gesagt, der Vater, ein Lehrer, der ist bei Stalingrad gefallen. Er hat meine Geburt davon noch erfahren, aber gesehen hat er mich natürlich nicht. Ich ihn auch nicht.
Sagen Sie, und Ihre Mutter in den Osten verschleppt, ist die denn zurückgekommen und wann?
Also die Mutter ist nach Russland verschleppt worden. Damals sagte man Russland, heute wissen wir, dass es die Ukraine war, in das Donetsk-Becken, genau da, wo der Vater wenige Monate vorher durchmarschiert war. Die Erklärung dazu, es war einfach so, dass deutsche Bevölkerung, nachdem Rumänien ja den Umschwung gemacht hat von der deutschen Seite auf die russische Seite, die war plötzlich verfemt als Teil des deutschen Volkes. Und so sind dann die deutsche Bevölkerung Rumäniens nach Russland verschleppt worden, zur Zwangsarbeit. Da bin ich 2 Jahre gewesen, ich habe also keine Erinnerungen an die Mutter. Wir sind bei den Großeltern groß geworden.
Wie war das?
Im Prinzip war es für uns einerseits schwer, es waren ja ganz schwierige Nachkriegszeiten, wo es kaum etwas zu essen gab, aber es waren auch wunderbare Zeiten. Ich erinnere mich an schöne Kindheitsjahre und diese Großeltern, sie waren Lehrersleute in Hermannstadt, die stammten einer sehr kurzbeflissenen Großfamilie. Und diese Großfamilie hat für uns dann auch eine große Rolle gespielt. Also ich rede immer uns, das ist mein Bruder Dieter, 2 Jahre älter. Und ich, Heinz, diese Großfamilie hat eine unwahrscheinliche Rolle für uns gespielt. Denn erstens war es ja so, dass die Großeltern Schwierigkeiten hatten, das Nötige für den Alltag zu bestreiten. Aber da gab es nun, es war eine Pfarrer- und Lehrerfamilie, weit verbreitet in Siebenbürgen, so dass in jedem zweiten Ort saß einer meiner Onkels als Pfarrer. Und da sind wir dann hin verfrachtet worden in den Ferien. Da gab es was zu essen, wir hatten einen Garten. Und was aber wichtiger war, das war die Tatsache, dass ich da einiges für mein Leben mitbekommen habe. Da muss man sich vor Augen halten, dass ein Pfarrer in Siebenbürgen und die Kirche in Siebenbürgen eine völlig andere Rolle hatte als hierzulande, jetzt.
Was war da anders? Das hing ja wohl auch mit der Musik zusammen?
Das hängt auch mit der Musik zusammen, auch mit dem Verständnis, dass ein Pfarrer von seinen Aufgaben für die Gemeinschaft, für die er stand, hatte. Also der hat nicht einen Job gemacht, wo dann stand Sprechstunde Donnerstag von 10 bis 11, sondern der war rund um die Uhr die ganze Woche für seine Gemeinschaft da. Und das ist etwas, was mich mitgeprägt hat, dieses Bewusstsein, für eine Gemeinschaft da zu sein.
Durch diese Pastoren kamen Sie natürlich in Kirchen. In Kirchen wird Musik gemacht, Heinz Acker. Und auf diese Art und Weise kamen Sie dann, ja, letztendlich doch, oder bekamen Sie dann einen ersten Einstieg in Ihre Liebe zur Musik.
So ist es. Also diese Pastorenfamilie, es waren Lehrer und Pastoren, die waren alle sehr musikbeflissen. Da ist, wenn wir zusammenkamen, immer musiziert worden. Die waren alle gute Sänger, alle haben irgendein Instrument gespielt. Und wenn die Großfamilie zusammenkam, was sehr häufig war, dann wurde einfach musiziert, gesungen. Also es war kein Problem, die Matthäus-Passion auszuteilen und daraus zu singen. Oder aber, was natürlich noch beliebter in der Familie war, die Lieder meines Urgroßvaters. Das war ein Begnadeter, er war eigentlich Pfarrer. Aber er hat einige der schönsten Lieder der Siebenbürger geschrieben, die zu Volksliedern geworden sind. Und die gab es dann im vierstimmigen Satz, das wurde immer gesungen. So hat diese Familie also einen unwahrscheinlichen Einfluss auf uns Kinder gehabt.
Es gab aber ein Erweckungserlebnis.
Es gab ein Erweckungserlebnis, wenn ich das erzählen darf. Also die Großeltern mangels eines Kindermädchens, das es damals nicht gab oder das sie sich nicht leisten konnten, die sangen beide im Bachchor mit in Hermannstadt. Über den Leiter muss ich ein paar Worte verlieren, weil das ist für mich die prägende Gestalt gewesen. Das war Professor Franz Xaver Dressler. Er war ein gebürtiger Böhme, hatte aber in Leipzig studiert, bei Karl Straube, bei Max Reger, kam also aus dem Zentrum der Bachpflege. Da hat ihm der Straube gesagt, das war ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg, mein lieber Franz Xaver, wenn du eine gute Stelle haben willst, dann geh nach Hermannstadt. Weil die haben erstens eine ganz neue Orgel, eine Sauerorgel, und das ist die größte und schönste Orgel, die es momentan im Südosten Europas gibt. Und da findest du ein Musikleben, das unwahrscheinlich ist. Also Hermannstadt nannte sich damals etwas selbstbewusst Klein Wien. Weil die Hermannstadt, da war ja auch die Verwaltung der österreichischen Monarchie, die waren immer bestrebt, im Gleichschritt mit Wien zu marschieren. Also man muss sich ja mal überlegen. 1800 wird die Schöpfung in Wien uraufgeführt. Zwei Jahre später schon in Hermannstadt. Also die hatten alles, was es in Wien gab, auch da.
Hermannstadt war eine Hochburg der Musik im Südosten von Europa, Heinz Acker.
Hermannstadt war eine Hochburg der Musik, das kann man schon daran ablesen. Da haben sich alle großen Musiker die Klinke in die Hand gegeben. Richard Strauss, Johannes Strauss und Brahms und Schumann, alle sind sie da gewesen. Dressler schwebte ja nun etwas anderes vor. Der wollte seine Bachmusik heimisch machen. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so selbstverständlich. Und das ist ihm auch gelungen mit seinem Bachchor. So, jetzt komme ich zu der Geschichte. In seinem Bachchor, da haben uns die Großeltern eben zu Proben mitgenommen. Wir waren zwei kleine Stöpkes, vielleicht 5 Jahre oder 4 und 6 Jahre. Und dann saßen wir da auf den Treppen der Empore und haben staunend zugeguckt, was da passierte. Da war ein Mann vorne, der hatte ein Zauberstäbchen, eindeutig, ein Zauberstäbchen. Wenn er das hob und senkte, dann hörte man also wunderschöne silberhelle Klänge. Und wir konnten uns das nicht erklären. Das Cembalo konnten wir nicht sehen, das war hinter der Säule. Also so ein Zauberstäbchen wollten wir auch haben. Und so haben wir dann zu Hause immer, das war unser liebstes Spiel, Professor Dressler gespielt. Das muss man sich so vorstellen, also zwei Küchenhocker übereinander gestapelt, das obere mit den Füßen nach oben als Kanzel, da stand dann einer, Professor Dressler, mit dem Stock und der andere, der hatte dann den Chor zu repräsentieren und zu singen und ich höre mich heute noch, sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden und das war unser liebstes Spiel.
Das heißt, Sie haben jetzt schon erzählend von Ihrer eigenen Kindheit unsere erste Musik angesagt, denn genau diesen Bachchor aus der Matthäus-Passion werden wir jetzt hören.
Sind Blitze, sind Donner in Wolken. Sind Blitze, sind Donner, in Wolken verschwunden. 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 Sind Blitze,
hörten den Chor »Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden« aus Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion. Eine Aufnahme mit Karl Richter und dem Münchner Bachchor. Ausgesucht hat sich diese Musik mein Doppelkopfpartner in H2 Kultur, Professor Heinz Acker, Musikwissenschaftler, Musiktheoretiker. Mein Name ist Sylvia Schwab. Herr Professor Acker, wir waren jetzt noch bei Ihrer Kindheit. Sie haben erzählt, wie Sie als Kleinkind schon geprägt worden durch Bachs Musik. Und Sie wollten, Ihr Bruder auch, Dirigent, Musiker werden. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Also es ist tatsächlich so, dass dieser Vollblutmusiker, der Dressler nun einmal war, die Grundprägung für beide, wir sind ja beide Musiker geworden. Dieter kam auch in seinen Unterricht. Das war wie bei Bachs Zeiten, also ein Rundumunterricht, das war Orgel und Klavier und Musiktheorie und Komposition. Für mich hat das Geld dann nicht mehr gereicht. Das war ja eine Kindergärtnerin, die das bestreiten musste, meine Mutter.
Die und inzwischen zurückgekommen
die
war?
Die inzwischen aus Russland zurückgekommen war und die für mich eine fremde Person war. Ich habe nur schwer Zugang zu ihr noch gefunden. Und ich war vielleicht 8 Jahre dann. Aber ich habe immerhin Glück gehabt, denn da gab es eine hervorragende Klavierlehrerin, Mitzi Klein-Hinz. Die war selber Schülerin von Emil Sauer in Wien gewesen. Der selber Schüler von Liszt war, also ich bin ein Enkelschüler von Liszt, könnte ich sagen. Gut, also wir sind sehr gut vorbereitet an die Musikhochschule gekommen, nach Klausenburg, Cluj heute, haben da unsere Studien gemacht, Dieter Komposition, ich habe mehrere Schwerpunkte gesetzt, das war in erster Reihe dirigieren, das war mein großer Wunsch. Dirigieren, Klavier, sehr intensiv und auch Komposition, Schulmusik als Grundstudium.
Wenn ich dazwischen fragen darf,
ja.
Zwei Brüder, nur 2 Jahre auseinander, beide studieren Musik, beide sind ähnlich geprägt. Gab es da auch einen Wettbewerb, gab es da Konkurrenzen?
In dem Sinne nicht. Wir sind von Grund auf eigentlich unterschiedliche Wesen. Er war eindeutig der für Komposition geprägte, also der introvertierte Typ, der in sich hineinhorcht und das sich heraus selber kreiert. Während ich bin eher der Extrovertierte. Als Dirigent musste ich auf das Werk eines anderen konzentrieren, versuchen, in dessen Seele hineinzuhorchen, um das wiederzugeben. Und so hat sich eine, würde mal sagen, eine Arbeitsteilung zwischen uns ergeben. Er der Komponist, ich der Dirigent. So hat sich das dann auch entwickelt. Dieter wurde Assistent des Kompositionslehrers, ein hervorragender, ganz großartiger Kompositionslehrer.
Und so. Sie wurden?
Und ich sollte als Assistent in der Dirigierklasse verbleiben. Da kam aber, man kann sich das hierzulande nicht vorstellen, dass die Partei überall mitmischt. Die hat dann einfach gesagt, tja, 2 Brüder an einer Institution, das geht nicht. Aber 2 Deutsche, das geht schon ganz und gar nicht. Also ich konnte nicht an der Hochschule bleiben und bin dann so, ich war immer im Promotionsbesten, durfte wählen noch, das ist nicht der Normalfall im kommunistischen Land, da wird man einfach zugeordnet irgendwo hin. Ich konnte wählen und kam nach Hermannstadt an eine ganz neu gegründete Musikschule. Wer das nicht kennt, der weiß nicht, was das für fantastische Einrichtungen waren. Also Musikschulen im Osten, die haben ganz andere Ansprüche, als das hierzulande der Fall ist. Man kennt das von den Musikern, die aus dem Osten kommen. Das sind hervorragende Pianisten, Geiger und so weiter. Es war so, dass ich genau die Fächer übernehmen konnte, die mir am Herzen lagen. Orchesterleitung, Kammermusik, Klavier und Theorie.
Theorie, Musiktheorie.
Musiktheorie.
Also Sie haben dort richtig Karriere gemacht in Hermannstadt. Sie waren auch Chorleiter, Sie waren auch Musikkritiker, Sie haben über Musik auch geschrieben, Heinz Acker. Sie wurden, wenn ich da richtig informiert bin, Dirigent der Staatsphilharmonie.
Ja.
Also eine Karriere, die dann aber fast abrupt abbrach. Und das hatte mit Ihrem Bruder zu tun. Was war da passiert?
Ja, also vielleicht kann ich das etwas genauer darstellen. Ich habe dann an dieser neu gegründeten Musikschule sofort ein Sinfonieorchester gegründet, das sehr bald sehr gut war, als sich auf Landesebene behauptet hat bei Wettbewerben. Und das ist dem Leiter der Staatsphilharmonie aufgefallen. Das war ein älterer Herr, der im Krieg einen Arm verloren hatte. Und hatte Schwierigkeiten mit dem linken Arm, um die wöchentlichen Sinfoniekonzerte zu dirigieren. Und dann entdeckte er plötzlich einen jungen, begabten Kerl da in Hermannstadt. Und das war ihm, wie gerufen kam, dass der konnte ihm die Proben abnehmen, der konnte Konzerte übernehmen, der konnte Ausfahrten machen. Und das war natürlich für mich ein Segen, für die Orchesterleute anscheinend auch, und das Publikum hat es auch gemocht. Und so kam ich eigentlich durch die Hintertüre, plötzlich hatte ich Gelegenheit, nun ein Sinfonieorchester zu leiten. Das habe ich als einen ganz großen Glücksfall angesehen. Aber es war ja nicht das Einzige. Da war die Presse, die deutschsprachige Presse in Hermannstadt, die hatten auch entdeckt, da gibt es jetzt einen jungen Kerl, der scheint eine gute Feder zu führen. Und so wurde ich dann auch Musikrezensent. Und erst recht der Dressler, der Leiter des Bachchors, der hat gemerkt, ah, da ist einer, der kann ihn gegebenenfalls vertreten. Ich bin zu seinem heimlichen Nachfolger aufgerückt. Und das war dann plötzlich alles zu Ende, als mein Bruder 69 plötzlich getürmt ist in den Westen. Was heißt getürmt? Er hatte die Möglichkeit, an den Darmstädter Ferienkursen teilzunehmen und hat die Gelegenheit wahrgenommen, da zu bleiben, weil er als Komponist hat sich auch gefesselt gefühlt. Was konnte ein Komponist im Osten? Er war nur akzeptiert, wenn er im Sinne des sozialistischen Realismus die Wohltaten und Schöpfungen des Sozialismus preisen.
Das hat jetzt Einfluss auf Ihre Karriere bzw. Ihr Leben gehabt, Heinz Acker, und zwar entscheidenden Einfluss.
Das kann man sagen. Also das war sozusagen mein Todesstoß dort, die Katastrophe. Weil ab dem Moment habe ich nicht mehr dirigieren dürfen, beziehungsweise ich musste es doch tun, aber ohne den Namen zu nennen, ohne Plakate. Ich durfte nicht mehr für die Zeitung schreiben, beziehungsweise ich musste es doch tun, aber unter fremden Namen. Ich wurde im Schuldienst beschnitten. Das Schlimmste waren aber die Nachstellungen der Securitate, der Geheimpolizei. Zuerst haben sie also diese Hemmnisse eingebaut und dann kamen sie und sagten, ja, wir haben gehört von deinen Schwierigkeiten und du könntest aber wieder alles haben und könntest dirigieren und schreiben und ins Ausland fahren, bis ich begriffen habe, was die von mir wollten, wenn du mitmachst mit uns. Das habe ich dann schroff abgelehnt und dann war erst recht der Ofen aus. Ja, dann ging es erst richtig los. Und so haben wir uns dann entschieden, also auch die Ausreise zu beantragen.
Und diese Ausreise war natürlich ein umstürzendes Ereignis, kann man sagen, in dem Leben Ihrer Familie. Sie hatten ja damals schon 3 Kinder. Es kam dann aber auch noch etwas dazu, was ja die Ausreise fast verhindert hätte. Und das war das Erdbeben damals in Bukarest.
Ja, umstürzen kann man wirklich wortwörtlich nehmen. Die Ausreise war genau an dem Tag, als das große Erdbeben in Bukarest war. Das war der 4. März 1977. Das ging ja durch die Presse in der ganzen Welt, weil es war eines der heftigsten Erdbeben überhaupt. Wir mussten von Bukarest aus fliegen. Mit ganz begrenztem Handgepäck war ja alles geregelt. Das war eine Verkettung von lauter unwahrscheinlichen Zufällen, tragischen Zufällen. Also die Kinder konnten nicht im Hotel bleiben, da hatte man das Hotelzimmer vermietet. Und ich habe sie zu einem Cousin, der Pfarrer in Bukarest war. Da waren die. Wir wollten Abschied feiern im Restaurant Berlin. Und ich klopfte mir selbstbewusst auf die Brust, wo der Pass steckte, und sagte, mir kann nichts mehr passieren, da steckt mein Pass. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Da ging das Erdbeben los. Das ist schauderhaft. Also wer sowas nicht erlebt hat, kann sich diese Todesängste nicht vorstellen, die man da erlebt. Es war sofort dunkel, alles ist umgestürzt, Menschen, Tische, Stühle, Chaos. Wir haben es wie durch ein Wunder überlebt, mit großen Schmerzen. Ich bin da auf mein Knie gestürzt. Auch die Kinder haben es überlebt, das war ein Zufall, denn Bukarest war zu großen Teilen zerstört mit Tausenden von Toten. Und dass wir da lebend rausgekommen sind, war auch eigentlich ein Gotteswunder, muss ich sagen. Jedenfalls, wir kamen in Frankfurt an und da wartet uns ein ARD-Team. Die wollten die ersten Zeugen des Erdbebens interviewen. Und wen greifen sie sich? Familie Acker. Und so kamen wir am Abend in der Tagesschau und das war ein Glück, ich mache gleich Schluss, weil dann hat uns ein Bekannter gesehen und mich sofort ins Krankenhaus abtransportiert. Ich hatte ein riesen geschwollenes Knie, zerschmetterte Kniescheibe, meine Frau Gelbsucht von dem Ding. Ich mache Schluss, es war tragisch genug.
Herr Professor Acker, Ihre zweite Musik, die Sie ausgewählt haben, die hängt ja jetzt unmittelbar zusammen mit Ihrem Abschied von Rumänien und auch mit diesem Erdbeben. Was ist das?
Ja genau, das würde jetzt hier richtig reinpassen. Erstens einmal, ich sagte, dass unser Abschied war praktisch wie ein riesen Paukenschlag nach den vielen Ereignissen. Und die Musik, die ich jetzt ausgewählt habe, die beginnt mit einem Paukenschlag. Das ist nämlich eine Sinfonie von meinem Bruder, von Dieter Acker. Der mittlerweile war er dann Professor für Komposition in München und hat ein sehr großes Oeuvre hinterlassen. Er ist leider viel zu früh verstorben, mit 66 Jahren. Und diese Sinfonie, seine dritte Sinfonie, die habe ich nun ausgewählt. Es ist vielleicht sein umfangreichstes sinfonisches Werk. Hier hören wir es in der Aufnahme mit dem Kyoto Symphony Orchestra, also ein japanisches Orchester. Allerdings ein deutscher Dirigent, der damals Chefdirigent war, Uwe Mundt. Es ist vielleicht auch etwas symptomatisch für die Schreibweise von Dieter. Beginnt nämlich mit einem Paukenschlag, mit einem Paukenwirbel.
Professor Heinz Acker ist heute Doppelkopfgast in H2 Kultur bei Sylvia Schwab. Wir hörten einen Ausschnitt aus der Sinfonie Nummer 3 von Dieter Acker. Das ist Ihr Bruder Heinz Acker. Und das war ein Mitschnitt aus der Uraufführung mit dem Kyoto Symphony Orchestra. Wir hatten darüber gesprochen, dass Sie aus Hermannstadt in Rumänien nach Deutschland gekommen sind. Das war eine sehr aufregende Reise ist der falsche Begriff, ein sehr aufregender Umzug. Und hier ist es Ihnen gelungen, sich schon sehr bald, Sie sind ja nach Bruchsal gezogen, in der Musikszene von Baden-Württemberg einen Namen zu machen. Sie haben ja im Jahr 1981 das Jugendsymphonieorchester Bruchsal gegründet und auch bis 2003 die Leitung inne gehabt. Wie kam es zu dieser Gründung und was hatten Sie damals vor?
Also man kann schon sagen, dass dieser dramatische Weggang aus Rumänien ein absoluter Einschnitt war, so dass ich dann seither mein Leben in zwei Leben einteile. Das ist ja dann auch der Titel meines Buches, Zwei Leben und. Also zwei absolut unterschiedliche Lebenshälften, so dass ich von zwei Leben spreche. Aber im Nachhinein muss ich sagen, sie ergänzen sich doch, befruchten zu einem Ganzen.
Also das zweite Leben ohne das erste und das erste ohne das zweite wäre viel, viel weniger gewesen. Wäre kein Ganzes geworden.
Nein, ich bin sehr dankbar, dass ich beides erlebt habe, weil ich feststellen muss, dass ich einen ganz anderen Blick auf die Welt habe, weil ich beide Systeme kenne. Und ein ganz anderes Verständnis auch für beide Seiten. Denn es ist ja nicht so, dass die eine Seite nur im Dunkeln steht und die andere nur, es gibt ja Wolken, hüben und drüben.
Wie war das denn jetzt mit der Leitung dieses Orchesters?
Ja.
Ging das dann damals in der Bundesrepublik ganz anders vor sich als in Rumänien? Denn dort hatten Sie auch schon ein großes Jugendorchester geleitet.
Schon anders. Also es war ja so, dass ich in den Jahren der größten Verzweiflung in Rumänien mir gesagt habe, und wenn ich Steineklopfer werde in Deutschland, aber ich muss hier weg. Ja, mit dem Steineklopfer ist es dann nichts geworden. Ich bin ziemlich bald, nachdem mein Knie, das war eine zerschmetterte Kniescheibe von dem Erdbeben, nachdem das geheilt war, habe ich schon bald eine Stelle im Schuldienst bekommen, ein Gymnasium in Schwarzwald. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte Musik machen. Und kein Mensch konnte verstehen, dass ich eine staatliche Stelle aufgebe, um eine Musikschule zu gehen.
In Bruchsal.
Das haben wir aber getan, das war Bruchsal. Bruchsal hat sich als ein Glücksfall erwiesen. Bruchsal ist ja bekannt als die Spargelhauptstadt Europas, also mit dem schönsten Schloss, mit der schönsten Treppe. Aber es war eine aufstrebende Industrie- und Kulturstadt mit einer wunderbaren Musikschule, was nicht der Normalfall ist. Junge Leute, begeisterungsfähig. Da waren nun die Gegebenheiten, ein neues Orchester zu gründen. Ich war natürlich skeptisch, denn in Rumänien war das ein Pflichtfach. Die hatten also pro Woche zweimal Instrument, Orchester, Kammermusik, Formenlehre, Harmonielehre, alles Mögliche. Aber hier war das nun ein Wahlfach und da war ich sehr skeptisch, ob mir das gelingen würde, die Leute zu begeistern. Aber anscheinend ist mir das sehr gut gelungen. Wir haben ein Jahr lang uns sehr intensiv vorbereitet. Nach einem Jahr stand ein Orchester da, das einfach das Staunen einer Stadt erregte und wo wir gleich im ersten Jahr auf Landesebene den ersten Landespreis gemacht haben. Das war schon überhaupt nicht mehr zu begreifen. Der kleine David aus dem kleinen Städtchen, der hat den großen Goliath des Fürsten gelehrt. Also Stuttgart und Mannheim und so weiter. Die standen verdutzt. Was ist denn? Wo kommen die her? Und das ist dann auch so geblieben. Ein Vierteljahrhundert habe ich das Orchester geleitet. Und wir waren immer auf die vorderen Plätze abonniert bei allen Wettbewerben. Und
Sie waren ganz viel international unterwegs, haben große Reisen gemacht. Ich stelle mir vor, da ist ein Dirigent ja für diese jungen Musiker mehr als nur ein Dirigent. Da ist er ja schon fast wie eine Vaterfigur, Heinz Acker.
Ja, das kann man sagen. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen durch diese Preise, die wir hatten. Wir haben ja dann sogar auf Bundesebene den ersten Preis dann erspielen können. Das war 96 in Gera. Und dadurch hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt. Das war natürlich hilfreich bei unseren Konzertfahrten. Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Anreiz gewesen. Zunächst einmal den guten Ruf, den das Orchester hatte. Da sind dann die Leute geströmt von Heidelberg bis Karlsruhe in das Orchester. Die Konzertfahrten, jetzt muss man sich vorstellen, dass wir kein Sekretariat im Hintergrund hatten oder irgendetwas, sondern alles in Eigeninitiative. Aber jährlich eine Konzertfahrt quer durch die Welt. Ganz Europa, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, DDR. Aber dann so interessante Dinge wie Moskau, Petersburg. Also wenn du als Jugendorchester im Allerheiligsten von Petersburg, im Weißen Saal von Petersburg spielst, dann ist das ein Erlebnis für alle, ein bleibendes. Und dann natürlich weiter Amerika. Und also ich erinnere mich an eine Fahrt in Tel Aviv. Also wir haben immer Austauschprogramme gemacht. Und das war ja doppelt interessant. Also im Austausch mit einem ausländischen Orchester, dann war man in den Familien untergebracht und lernt die Welt ja ganz anders kennen als ein Tourist. Also die Gegebenheiten, die Sprache, andere Kulturen, andere. Das war hochinteressant. In Tel Aviv. Da habe ich, also wir galten immer als Brückenbauer, als Kulturbotschafter. Im Austausch mit dem Tel Aviver Konservatorium ein Versöhnungskonzert, das lange vor Barenboim, bevor Barenboim die Idee hatte. An jedem Pult habe ich einen Deutschen und einen Israeli gesetzt. Und dann haben wir gemeinsam die Unvollendete von Schubert gespielt. Dass dann hinterher die Israelis kamen, die Alten, die Deutschland mal verbittert verlassen haben und weinend gesagt, das hätten sie sich nie träumen lassen. Diese Geste der Versöhnung zwischen Israeli und Deutschen.
In welchem Jahr war das?
Das kann in den 90er Jahren gewesen sein. Oder ein anderes Ereignis in Damaskus. Da haben wir eine Konzertkritik bekommen, die kann ich nicht vergessen. Eine der schönsten überhaupt. Das war auch eine Sternstunde. Das glaubt man nicht. Man weiß, wann entsteht eine Sternstunde des Musizierens. Das kann man nicht erwägen. Ein altes, zerrumpeltes Kino. Und in Damaskus, da erwartet man gar nichts. Aber es war ein wunderschönes Konzert. Und der Rezensent, Englisch, der hat geschwärmt. Ich habe Bruchsal in meinem Atlas gesucht, nicht gefunden. Aber wenn es in einer so kleinen deutschen Stadt ein derartiges Orchester gibt, was muss dann in dem ganzen Deutschland sein? Und wenn es derartige Orchester in der ganzen Welt gäbe, wie würde die Welt anders aussehen? Und das war ein paar Wochen vor dem 11. September. Und seither wissen wir, wie die Entwicklung war in diesem geschundenen Damaskus. Also das sind bleibende Erinnerungen, die man so hat.
Sie haben erzählt, Hans Acker, von den verschiedenen Konzerten im Ausland. Es werden unzählige gewesen sein, unzählige Musiken. Jetzt kommt schon wieder die nächste Musik in unserem Gespräch. Was haben Sie da ausgesucht?
Also da würde ich jetzt gerne aus unserem Wettbewerbsprogramm, ich sagte, wir haben 96 den ersten Bundespreis gemacht und da gibt es einen Mitschnitt, einen Radiomitschnitt aus dem Wettbewerbsprogramm. Daraus würde ich vorschlagen, Schumanns zweite Sinfonie, vielleicht das Kerzo da draus oder vielleicht nur ein Ausschnitt.
Und das ist eine Musik, die Sie gespielt haben mit Ihrem Orchester und wir haben jetzt die originale alte Aufnahme.
Jugendsinfonieorchester Bruchsal unter meiner Leitung, direkt beim Wettbewerb.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute Professor Hans Acker zu Gast. Musikwissenschaftler, Musiker, Dirigent und Komponist. Wir hörten einen Satz aus der zweiten Sinfonie von Robert Schumann mit dem Bruchsaler Jugendsinfonieorchester. Und Sie, Hans Acker, standen damals am Pult. Das war übrigens ein Mitschnitt aus dem Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Und Sie haben damals mit diesem Auftritt den ersten Preis bundesweit gewonnen. Ganz toll. Und wenn man diese Musik hört, es rührt einen wirklich sehr an.
Ja, ich muss sagen, dass ich selber heute noch erstaunt bin, wenn ich mir die ganzen CDs vorlege, die wir im Laufe der Zeit eingespielt haben. Es ist unglaublich, dass das Schüler waren, Kinder waren, die das gespielt haben. Wenn man es hört, denkt man an ein Profiorchester zu hören. Sowohl die Qualität als auch die Menge, die Fülle des Literatur, die wir erarbeitet haben. Und sie fragten, wie kann es denn dazu kommen? Nun gut, ich habe vielleicht die Fähigkeit gehabt, zwei Dinge zu kombinieren. Das eine, sehr präzise Ansprüche und Anforderungen und das andere aber, einen Spaßfaktor hineinzubringen und das zu kombinieren. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, die hier landläufig ist, dass man immer wieder sagt, die Jugend ist für nichts zu begeistern und die wollen doch nichts und ja, bitte nicht überfordern, denn die sind sowieso überfordert. Ich habe genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Jugendliche wollen gefordert werden. Die wollen an ihre Grenzen geführt werden, sie wollen ihre Grenzen überschreiten. Man muss es nur verstehen, es ist ihnen interessant zu machen, dass sie das wollen. Und dann ist natürlich, dass, wenn sie das erreichen und überschreiten, das Glücksgefühl ein ganz anderes. Und insofern muss ich auch sagen, dass die Arbeit mit einem Jugendsinfonieorchester ja Dinge enthält, die man mit einem Erwachsenenorchester nie erzielen kann. Mir wurde gesagt, mit einem Jugendorchester kannst du keine Karriere machen. Ja, aber ich kann auch das nicht erleben, was junge Leute erleben, die das erarbeiten müssen und dann vor den Resultaten stehen.
Das ist sicherlich ein ganz beglückendes Gefühl. Und ich stelle mir vor, da vorne zu stehen und diese begeisterten jungen Leute zu dirigieren, das muss ganz wunderbar sein. Hans Acker, geben Sie überhaupt gerne den Ton an?
Es kommt darauf an, in welchen Zusammenhängen. Aber Sie fragten vorher nach dem Zusammenhang zwischen dem Dirigenten und dem Pädagogen. Nun, das sind tatsächlich zwei Standbeine, die, ich könnte gar nicht sagen, welches mir lieber ist. Die Theorie ist mir genauso am Herzen gelegen. Darum bin ich auch Theorieprofessor geworden an einer Musikhochschule.
Das haben wir jetzt ganz vorsichtig an die Seite geschoben, das Thema, ja?
Ja, und ich muss sagen, dass es für mich eine beglückende Erfahrung war, beides nun praktizieren zu können. Der Theoretiker hat immer von dem Praktiker profitiert, aus seinen Erfahrungen, aus seinem Fundus an Literatur. Der Dirigent, der konnte natürlich von den Kenntnissen des Theoretikers profitieren. Also ich konnte den Leuten immer schmackhaft machen, warum ist das so? Was steckt dahinter? Und eine theoretische Erklärung dazu geben. Insofern ist es für mich ein ganz großes Glücksgefühl gewesen, beides zu praktizieren.
Es kam ja auch noch eine andere Praxis dazu, denn nachdem Sie dann in den Ruhestand gegangen sind als Professor, der Sie ja auch dann fast 20 Jahre lang waren, haben Sie ja zusätzlich zum Dirigieren, zum Schreiben, zum Arbeiten mit Orchestern eben auch angefangen zu komponieren. War das immer, Heinz Acker, ein Lebenstraum?
Nee. Überhaupt nicht. Ich hatte ja anfangs schon erzählt von den beiden Brüdern Acker, die eine unabgesprochene Arbeitsteilung hatten. Der eine der Komponist, der Introvertierte, der Schöpferische, der andere der Dirigent, der Nachschöpfende. Und das blieb so ein Leben lang, bis mein Bruder 2006 so unerwartet und tragisch gestorben ist. Und dann musste ich plötzlich feststellen, dass in mir kreative Kräfte plötzlich wach wurden. Ich konnte es mir selber nicht erklären, aber sie waren nun mal da. Ich bin auch immer mehr gefordert, weil ich ging ja dann in Ruhestand. Und plötzlich entdeckte man mich auch als Komponist, als der ich mich eigentlich gar nicht gesehen hatte. Aber die Werke sind nach und nach immer mehr geworden. Ja, was soll ich dann sagen? Die Leute meinen, ich wäre Komponist.
Sie sind es ja auch geworden. Und das ist dann nochmal so ein drittes oder viertes Standbein, auf dem Ihr Leben steht. Was war denn eigentlich für Sie jetzt so im Rückblick mit 75 Jahren, die Sie ja nun sind, so das Wichtigste, das Schönste, das Bedeutendste in Ihrem Berufsleben?
Ich meine ja, dass ich den schönsten Beruf der Welt ausüben durfte. Das meint sicher auch jeder Arzt von sich, jeder Lokomotivführer.
Jeder Journalist.
Jeder Journalist, auf alle Fälle auch. Aber ich behaupte es nun eben auch, denn was gibt es Schöneres als mit jungen Leuten, die begabt sind, die begeisterungsfähig sind und die gesund sind, mit denen Musik zu betreiben. Also etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen bin ich glücklich. Vor allem, wenn man dann noch so eine Vielfalt hat an junge Leute. Das waren Orchestermusiker, das waren Sänger, Dirigenten, Komponisten, Journalisten, Musikredakteure auch. Und diese Vielfalt, dazu noch die Vielfalt an Fächern, die man unterrichten durfte. Also zu meiner Zeit an der Konservatorium, da hatten wir für jedes Fach einen spezialisierten Professor. Ich habe aber alles unterrichtet. Das war Musiktheorie, Harmonielehre, Kontrapunkt, Partiturspiel, Orchestration, Gehörbildung, also alles, was es gibt, habe ich unterrichten dürfen. Und das hat es unwahrscheinlich interessant gemacht.
Wenn Sie einen großen Musiker, was weiß ich, Komponisten, Sänger, Interpreten, Dirigenten noch kennenlernen dürften, vielleicht auch sogar einen, der tot ist, wem würden Sie gerne persönlich mal gegenüberstehen oder gegenübersitzen?
Ach Gott, das ist schwierig. Aber vielleicht doch der Gott meiner Kindheit, das ist Bach. Nicht nur meiner Kindheit, sondern ein Leben lang habe ich kniend vor diesem Menschen gestanden und gesagt, wie ist es möglich, dass ein menschlicher Geist eine derartige Fülle von hochwertiger Musik erfinden kann. Also das ist ein großes Wunder für mich und bleibt es. Wenn ich jetzt einen nennen würde, natürlich gibt es noch viele andere.
Noch einmal zurück zu Ihren zwei Leben, Heinz Acker, weil dieser Gedanke der zwei Leben ja auch Sie und natürlich auch in Ihrem Buch sehr beschäftigt. Ihr ganzes Leben verlief ja nicht stromlinienförmig. Es verlief in Aufstiegen und Abstiegen und dem Wechsel von Ungarn nach Deutschland. Es gibt ja diesen Satz, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Sie haben viele Umwege gemacht, aber ich denke mal auch die Ortskenntnis erweitert.
Ja. Ich habe das ja auch schon gesagt, dass ich eigentlich dankbar bin für diese Tatsache, dass ich zwei so unterschiedliche Leben leben durfte. Das erweitert, die Wahrnehmung ist erweitert, alles. Ich bringe das noch einmal ins Gespräch, dass ich dabei bei allen Umwegen, die es da gab, immer wieder das Gefühl gehabt habe, da gibt es etwas, eine beschützende Hand über mir, mein guter Stern. Der Titel, erste Titel meines Buches. Dem habe ich vertraut. Und es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man mit Optimismus die Dinge anpackt. Das ist sicher ein Garant, dass man es dann auch vielleicht besser zu Ende führt.
Das war jetzt schon ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Und es folgt jetzt noch eine letzte Musik. Was haben Sie da ausgesucht?
Also, Sie haben den Komponisten Heinz Acker angesprochen. Da gab es 1996 die 800-Jahr-Feier der Stadt Heidelberg. Da war ich ja nun schon ein Heidelberger und habe mir gedacht, da musst du eine Liebeserklärung an deine neue Heimat machen. Ja, was lag da näher als das Allerweltslied »Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren«, das als Stilvariationen zu bearbeiten. Also nach dem Motto, wie hätte es geklungen, wenn Bach oder Mozart oder Schumann oder Brahms das geschrieben hätte. Das habe ich dann auch für mein Orchester und Chor und so weiter geschrieben, mit denen auch uraufgeführt. Und daraus würde ich jetzt vorschlagen, die sechste Variation zu hören. Das ist dann Saint-Saëns, der hier zu Worte kommt. Saint-Saëns, das kennt wohl jeder, seinen berühmten Schwan, den lasse ich da auftreten. Und so heißt dann noch das Stück »Mir schwante am Neckarstrand«. Also eine Miniaturidylle, da ist dann nicht das ganze Orchester, nur ein Cello, das natürlich den Schwan spielt. Aber darüber, so als zweite Folie, liegt dann das Heidelberg-Lied. Natürlich jetzt französisch. In einer späteren Überarbeitung des Werkes habe ich dann auch noch Zwischentexte dazu geschrieben, so verbindende Texte, die den Hörer dahin führen. Und hier heißt es dann: Voilà, meine Damen und Herren, der Neckar gehört zu Heidelberg, wie etwa der Ganges zu Kalkutta oder die Seine zu Paris. Und zu all dem gehören die Schwäne, die das trübe Wasser unbekümmert durchziehen und obendrein eine treffliche Metapher für ewige Liebesträume abgeben. Diese Metapher hat auch Camille Saint-Saëns gekannt, und so lässt er seinen berühmten Schwan, der dem Karneval der Tiere entlaufen ist, liebestrunken gleiten durch eine tiède nuit d'été. Das ist eine amoureuse, laue Sommernacht. Und bemerkt nicht, dass ein stolzer französischer Schwimmvogel in den Gewässern eines deutschen Flusses, genannt Neckarstrand, fremdgeht. Das lockt dann auch einen weiteren berühmten Schwan auf den Plan, nämlich den aus Wagners Lohengrin, der sich berufen fühlt, dem französischen Schwanengesang eine einheimische Note beizumischen und letztlich mit dem fremden Eindringling eng verschmolzen am nächtig betörenden Neckarstrand entschwindet.
Das heißt, wir enden jetzt mit einer Musik, die Lohengrin zitiert, die Camille Saint-Saëns zitiert, die von Heinz Acker geschrieben ist. Aber bevor wir die jetzt hören, nämlich Heinz Acker, ihr mir schwante am Neckarstrand, sage ich Ihnen einen sehr, sehr herzlichen Dank für unser Gespräch.
Ja, ich danke meinerseits für diese Möglichkeit.
Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.